Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, da habe ich mit Marc Benecke gesprochen. Der ist nicht nur Kriminalbiologe, der ist auch Checker bei Viren. Und der hat das vor ein paar Wochen so eingeschätzt.
Ich halte das für die schlechteste Nachricht des gesamten Jahres in Deutschland.
Da haben wir über die Mutation vom Coronavirus gesprochen aus Großbritannien. Und kurz vor Weihnachten, da war noch gar nicht klar, ob die auch schon in Deutschland angekommen ist. Mittlerweile wissen wir, sie ist angekommen. Und es gibt auch noch andere Mutationen, die sich hier langsam, aber sicher eben verbreiten. Was wir bisher über diese Mutationen wissen und was das eigentlich heißt dann für die Impfstoffe, Infos von Marc Benecke bekommt ihr im frischen Podcast vom Update heute am 25. Januar. Weiteres Thema ist das, was Bodo Ramelow vielleicht besser nicht gesagt bzw. erzählt hätte.
Also in dem Fall muss man wirklich sagen, ein kommunikativer Patzer sondergleichen.
Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin und sie hat eine klare Meinung zu dem, was der Ministerpräsident von Thüringen in einem Raum bei der gehypten App Clubhouse gesagt hat. Es ging um die Bundeskanzlerin und es ging ums Daddeln auf dem Handy. Hätte kommunikativ besser laufen müssen, findet Julia. Warum? Das erklärt sie euch gleich ausführlicher. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Brennende Autos, zerschlagene Fensterscheiben, Wasserwerfer, Verletzte. Das waren verstörende Bilder, die gestern aus den Niederlanden gekommen sind. Demonstrationen gegen eine Ausgangssperre sind eskaliert. Und viele in den Niederlanden befürchten, dass es die nächsten Tage weitergehen könnte mit der Gewalt. Aglaya Dana aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, einen Tag danach. Was weiß man denn bisher darüber, was da passiert ist?
Ja, das war eine Bewegung, die sich wirklich fast über das gesamte Land ausgebreitet hat. Es gab Krawalle in mehr als 10 Städten. Du hast es gesagt, eben nicht nur in Amsterdam, in Den Haag, in den großen Städten, sondern auch in Eindhoven, in Venlo und vielen anderen Orten. Heute musste da natürlich erstmal aufgeräumt werden. Ausgebrannte Autos mussten weggebracht werden. Überall lagen Scherben und Steine. Und die Polizei spricht inzwischen von den schlimmsten Krawallen seit 40 Jahren. Und die hat gestern wohl landesweit etwa 300 Menschen festgenommen.
Wer war denn da gestern eigentlich unterwegs?
Die Polizei geht von verschiedenen Gruppen aus, die sich da zusammengetan haben. Das sind zum einen Fußball-Hooligans, Neonazis, aber eben auch Leute, die Verschwörungsmythen glauben, also die die Pandemie für eine Lüge halten und deshalb eine Ausgangssperre nicht akzeptieren. Und deswegen gab es ja auch Angriffe auf Testzentren und Krankenhäuser. PolitikerInnen in den Niederlanden halten diesen Zusammenschluss von diesen gewaltbereiten Menschen für sehr gefährlich. Hier zum Beispiel der Bürgermeister von Eindhoven, Jon Joritsma.
Das sind surreale Situationen, die du in den Niederlanden nicht erwartest. Hier ist keiner gekommen, um zu demonstrieren. Die Leute sind gekommen, um Krawall zu machen und die Polizei zu attackieren. Und wenn wir so weitermachen, sind wir auf dem Weg zu einem Bürgerkrieg.
Ich bin bang, dass als wir mit elkaar auf diesem Weg sind, dann sind wir auf Weg nach Bürgeroorlog.
Ja, das zeigt schon, ne, wie stark das wahrgenommen wird in den Niederlanden, wie krass. Auch der niederländische Premier Mark Rutte hat gesagt, dass das mit politischen Protesten überhaupt gar nichts mehr zu tun hatte, sondern nur noch mit krimineller Gewalt.
Wie will die Politik denn damit umgehen? Wie will sie verhindern, dass das wieder passiert?
Ja, das wird schwierig. Also diese Gruppen haben sich wohl vor allem in sozialen Netzwerken organisiert und da ist natürlich schwer zu kontrollieren, was da passiert. Der Bürgermeister von Nijmegen, Hubert Bruls, der ist auch Vorsitzender eines Beirats, der die Regierung in Sicherheitsfragen berät und der hat auch Demonstrationsverbote ins Spiel gebracht.
In unserem Kreis sollen wir echt über die Diskussion noch forscher gehen.
Wir diskutieren in unserem Kreis tatsächlich, ob wir überhaupt noch Corona-Demonstrationen zulassen sollen, denn diese Demos werden doch ständig missbraucht von Leuten, die nur eins im Kopf haben, nämlich ran und im Namen der Freiheit Geschäfte zu zerstören.
Im Namen von der Freiheit Winkels zu slopen.
Ja, aber für so ein landesweites Verbot gibt es in den Niederlanden derzeit wohl keine Mehrheit, weil viele darin dann doch einen zu harten Eingriff in die Bürgerrechte sehen. Jetzt wird darüber gesprochen, eben, dass noch stärker kontrolliert werden soll auf den Straßen und auch über den Einsatz des Militärs wird diskutiert.
An der Ausgangssperre als solcher ändert das aber nichts, oder? Also das war ja der Anlass für diese Krawalle.
Nee, also da sagt der Premierminister Rutte ganz klar, die soll weiter bestehen bleiben. Also das ist ja so, dass zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr die Menschen in den Niederlanden eigentlich nicht mehr auf die Straße gehen sollen. Und er sagt, ne, das haben wir nicht zum Spaß eingeführt, sondern um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und das bleibt auch so. Man muss aber auch noch mal für den Hinterkopf sagen, das ist für die Niederlande schon eine harte Maßnahme. Es ist die erste Ausgangssperre dort seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die Regierung dort hat lange eher einen lockeren Kurs gefahren, also auf Herdenimmunität gesetzt. Ja, Leute, die vielleicht mal drüben waren in den Niederlanden, haben das auch mitbekommen. Lange galt da keine Maskenpflicht. Erst seit Dezember muss man in Geschäften Masken tragen. Dann wurde auch ein Lockdown eingeführt, der härter ist als der in Deutschland. Das heißt, es war schon so ein abrupter Wechsel, den die Regierung da in den letzten Wochen vollzogen hat.
In den Niederlanden gibt es Sorge, dass die Gewalt in den nächsten Tagen weitergehen könnte wegen der Ausgangssperre. Aglaya Dane hatte die aktuellen Infos für euch hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was ja immer ein Ankommer ist auf Social Media, Videos und süße Fotos von Tieren. Gerade jetzt während der Pandemie, ne? Es kann ja auch Spaß machen, sich das anzugucken, sich so ein bisschen aufheitern zu lassen. Auf TikTok zum Beispiel gibt es Videos von kleinen Affen, von einem im Speziellen, der packt so wahnsinnig gerne Päckchen aus. Ja, das ist natürlich ganz süß, wenn es nach der Internationalen Naturschutzvereinigung IUCN geht, dann sollten genau solche Videos oder Fotos erst gar nicht gepostet werden. Und damit die Forschenden selbst wissen, was da hochgeladen werden kann und was nicht, also gerade diese Videos Menschen zusammen mit Affen, hat diese Vereinigung jetzt Richtlinien veröffentlicht. Und wir sprechen drüber mit Verena von Keitz aus dem Nova-Team. Verena, warum werden denn jetzt die Forschenden angesprochen? Das sind doch jetzt nicht unbedingt diejenigen, die so in Anführungsstrichen lustige oder vermenschlichende Videos posten.
Ja, weil sich einfach gezeigt hat, dass tatsächlich jede Art von Posting, in denen Affen und Menschen einander nahe kommen, auch im wissenschaftlichen Kontext, einfach oft missgedeutet werden von vielen Menschen nach dem Motto, oh, guck mal, die sind so nett zueinander und nett miteinander, und dass dadurch einfach der Wunsch entsteht, selbst mit den Tieren nah zusammenzukommen, zum Beispiel in der Natur. Aber tatsächlich steigt nach solchen Postings auch die Nachfrage nach Affen als Haustieren, was einfach sehr problematisch ist. Und die Primatenforscherin Sean Waters von der britischen Durham-Universität, die ärgert sich seit Jahren darüber, dass auch Kollegen immer wieder Fotos auf Insta posten, auf denen sie zum Beispiel Affen an der Hand berühren oder mit ihnen spielen. Deshalb hat sie sich mit anderen innerhalb der IUCN zusammengetan, eine Gruppe zu dem Thema gegründet und jetzt Richtlinien für Fotos herausgegeben, die sich wirklich gezielt an Forschende, an Studierende oder auch Affenschützerinnen richten, aber auch an Promi-Botschafter, die sich für Affenschutz einsetzen.
Und was steht da drin in den Richtlinien?
Zum Beispiel, dass Forschende auf den Bildern immer einen Abstand von mindestens 7 Metern zu den Tieren halten, dass es Begrenzungen zwischen ihnen gibt, also dass nicht jemand so im Gehege rumläuft, also Zäune oder Gräben sind dazwischen, dass niemand die Tiere im Arm hält, sie füttert und mit ihnen spielt, auch nicht, wenn es in so einem Shelter, ne, wo ja oft sozusagen verwaiste Affen oder so aufgezogen werden, dass man sowas auch nicht postet. Und dass auf Bildern, die die wissenschaftliche Arbeit dokumentieren sollen, dass eben auch klar wird, dass hier Wissenschaft getan wird. Mhm. Zum Beispiel, indem Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Jetzt nicht wegen Corona-Krise, sondern weil einfach die Möglichkeit besteht, dass Menschen Affen mit Krankheiten anstecken und umgekehrt.
Das klingt für mich ehrlich gesagt nach etwas langweiligeren Fotos dann, die eher eine Distanz aufbauen, oder?
Ja, das denkst du vielleicht im ersten Moment, und darum geht es aber genau. Also diese Vorstellung soll zurechtgerückt werden, wir könnten mit Primaten, also mit Affen, Schimpansen oder Gorillas so good friends sein. Ne? Das ist zum einen gefährlich, weil viele Affenarten, gerade Primaten, wenn sie erwachsen sind, sehr stark werden und Menschen verletzen können. Zum anderen ist es aber vor allem für die Affen ein Problem, wenn sie zum Beispiel im Haus gehalten werden wie ein Haustier. Das ist niemals artgerecht. Viele Affenarten bewohnen ja große Waldgebiete, leben in engen Sozialverbänden, und aus denen werden sie dann herausgerissen.
Und das ist illegal wahrscheinlich auch, wenn man die Affen so privat dann hält, oder wie?
Ja, also es ist auf jeden Fall illegal, die Affen sozusagen aus der Natur zu nehmen und zu handeln. Mhm. Affen, die im Internet zum Kauf angeboten werden, stammen in der Regel aus illegalem Handeln mit Wildtieren.
Ah, okay.
Um an ein Affenbaby zu kommen, wird oft seine ganze Familie getötet. Sonst kommst du nämlich gar nicht an die Kleinen heran. Das gilt übrigens auch für Tiere, das fand ich auch interessant, die an so Touristenorten als Requisite für Fotoshootings bereitgehalten werden. Ne? So, mach mal ein schönes Selfie hier mit dem kleinen Äffchen. Auch das sind in der überwiegenden Zahl wohl Wildfänge, deren Familien getötet wurden und die natürlich auch in dem Fall nicht artgerecht gehalten werden. Also auch das nicht machen, schreiben die Affenforscherinnen der IUCN. Denn gerade bei bedrohten Affenarten ist es ein großes Problem. Also neben der Vernichtung ihres Lebensraumes ist der illegale Handel mit Affen die größte Bedrohung für sie.
Ist halt die Frage, ob die Postings von Forschenden gegen all die Fotos und Videos, die es im Netz ja eben auch gibt, irgendwas ausrichten können. Ne? Also von den anderen, ich nenne sie jetzt mal Privatpersonen.
Ja, klar. Aber die Hoffnung ist, dass sie eben ein korrektes Bild zeigen können von Mensch-Affen-Interaktion und eben an der Realität dran sind. Und es gibt gerade auch innerhalb der Wissenschaft eine Veränderung. Am Anfang, also vor mehreren Jahrzehnten, als es alles anfing, da haben ja gerade solche Bilder wie von Jane Goodall mit ihren Schimpansen ihre Arbeit zum Schutz von Primaten bekannt gemacht und dafür auch viele Menschen begeistern können. Das Jane Goodall-Institut hat aber selbst vor einiger Zeit genau solche Fotos von der Webseite genommen, die Mensch und Affe in körperlicher Nähe zeigen. Und Jane Goodall hat selbst im vergangenen Jahr sich dazu geäußert, zu einem vermeintlich lustigen Schimpansen-Video, das ziemlich viral gegangen ist, in dem ein Schimpanse mit einem Handy rumdaddelt in so einem häuslichen Umfeld. Und sie hat gesagt, wie wichtig es sei, genau solchen Content auf keinen Fall zu liken oder zu verbreiten.
Affen-Content im Netz ist meist nicht artgerecht und zeigt eben auch einfach ein falsches Bild der Mensch-Tier-Beziehung. Deshalb gibt es jetzt Richtlinien der Internationalen Naturschutzvereinigung, wie es anders geht oder am besten anders gehen sollte. Infos dazu von Verena von Kaltz. Danke für die Infos, Verena.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, was war das jetzt? Also war das unverschämt? War das einfach nur ein Gag? Ist er da wirklich zu weit gegangen? Ist es vielleicht irgendwas dazwischen? Fakt ist, Bodo Ramelow hat sich entschuldigt für das, was er da gesagt hat im Clubhausraum Trash und Feuilleton. Der Ministerpräsident von Thüringen, der war da eingeladen am Freitagabend und er hat dort unter anderem von der Bundeskanzlerin gesprochen und sie Merkelchen genannt. Und er hat erzählt, dass er manchmal eine Runde Candy Crush zockt, wenn er mit den MinisterpräsidentInnen über die Corona-Lage spricht. Deswegen hat es sehr viel Kritik an Bodo Ramelow gegeben. Eine Entschuldigung von Bodo Ramelow ist gefolgt. Und wir haben noch einige Fragen, und zwar an die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach zu dem, was da passiert ist. Julia, wie bewertest du das denn eigentlich? Hat Ramelow da eine Grenze überschritten?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, ein kommunikativer Patzer sondergleichen. Denn wir wissen, dass sowas in sozialen Medien, gerade wenn sowas neu kommt, wie jetzt eben diese App Clubhouse das tut, mal passieren kann. Aber man muss einfach bei Bodo Ramelow vor allen Dingen den Kontext sehen. Also er hat immens, in meinen Augen abwertend, über seine Kolleginnen und Kollegen und diese Gemeinsituationen gesprochen. Und das ist in einer Ausnahmesituation in der Pandemie, wie wir sie gerade haben, und vor allen Dingen bei den schlechten Zahlen, die Thüringen mit Blick auf die Corona-Infektionen vorlegt, derzeit keineswegs angebracht.
Du sagst, das war ein richtiger Fauxpas, also ein richtig großer Fehler, dass er sich da so geäußert hat. Warum darf das einem Ministerpräsidenten nicht passieren in diesem Umfeld?
Naja, weil es um ernste Themen geht. Also wir sind einfach in der Situation, wo es vor allen Dingen um Vertrauen geht der Bevölkerung. Es hat in den letzten Monaten ja immer wieder Kritik gegeben an den Runden der Ministerpräsidentinnenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. Es ging auch um die Frage, inwiefern die Parlamente, vor allen Dingen natürlich der Deutsche Bundestag, genügend und ausreichend beteiligt sind. Und die Aussage, dass man während dieser, wenngleich auch sicherlich anstrengenden und langenden Sitzungen, irgendwelche Spiele zockt, ist natürlich keineswegs eine vertrauensbildende Maßnahme. Und da muss man einfach sagen, Empathie oder das Menschliche soll natürlich PolitikerInnen gar nicht fremd sein. Aber man sollte es eben gerade nicht an solchen Themen ausprobieren, sondern da gibt es einfach andere Qualitäten, anhand derer man als Politiker auch zeigen kann, dass man im Grunde nah an der Wahlbevölkerung dran ist.
Wo ist denn dann die Grenze zwischen, das macht PolitikerInnen glaubhaft und menschlich, wenn sie eben auch bestimmte Sachen mal so abseits vom offiziellen Politikbetrieb erzählen, und was ist drüber? Ich habe den Eindruck, diese Grenze zu ziehen, das ist doch schon die eigentliche Schwierigkeit.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, der Einzelfall muss bewertet werden. Ich würde sagen, die Kunst liegt darin, dass die Menschlichkeit, die Empathie und vielleicht auch mal das Saloppe, das Lockere immer dann angemessen ist, wenn die Auswirkungen nicht so gravierend sein können, wie wir das jetzt momentan einfach in so einer besonderen Situation wie dieser Pandemie weltweit sehen. Also, dass zum Beispiel ein Politiker zugibt, wenn er Fehler macht oder auch, dass er nicht alles weiß, also offen zugibt, dass auch er sozusagen eines Besseren belehrt werden kann. Oder wenn er offen ist für Fragen und Sorgen aus der Wahlbevölkerung, sich da also empathisch und gesprächsbereit zeigt, dann glaube ich, sind das alles Möglichkeiten, Bürgernähe auszustrahlen. Und dabei darf dann auch gerne der Tonfall vielleicht mal ein bisschen entspannter oder lockerer sein. Aber es geht hier immerhin um das wichtigste Entscheidungsgremium, das derzeit die Rechtsverordnungen und die Schritte in der Pandemiebekämpfung berät. Und da ist sowohl die Abwertung gegenüber der Bundeskanzlerin, auch in ihrer Rolle, die sie in der Demokratie und in den demokratischen Institutionen unseres Landes hat, als auch eben das Signal, dass man gar nicht richtig interessiert ist an dem, was Kolleginnen und Kollegen in der Runde sagen, natürlich in der Außenwirkung verheerend.
Hast du den Eindruck, dass Bodo Ramelow das vielleicht auch unterschätzt hat? Also zum einen, wer da alles mithört in dieser App, also da werden ja keine Gespräche mitgeschnitten, aber es sind eben sehr viele andere Menschen dabei, auch JournalistInnen, die eben durchaus eben dann auch mal schreiben oder sagen, was sie da gehört haben in diesem Gespräch. Glaubst du, das war auch ein bisschen naiv von ihm zu sagen, hey, ich gehe da rein, ich rede da ein bisschen. Glaubst du, er hat das selbst so ein bisschen nicht auf dem Schirm gehabt, was daraus werden könnte?
Es ist fast zu befürchten, dass er so naiv an die Sache herangegangen ist. Und gleichwohl muss man auf der anderen Seite aus der Sicht der politischen Kommunikation natürlich sagen, ist er da als Ministerpräsident eines Bundeslandes sehr schlecht mit beraten, also so vorzugehen. Wir stehen in einem Superwahljahr, dann stehen die eigenen Landtagswahlen in Thüringen vor der Tür, wo Bodo Ramelow jetzt vielleicht nach diesem Clubhouse-Dilemma einmal mehr froh ist, dass der Termin in den Herbst verschoben wurde. Aber natürlich muss für ihn klar sein, man braucht bei sowas PR-Strategien. Ich kann mich nicht als Ministerpräsident eines Bundeslandes einfach in so einer App rumtreiben, sondern ich muss mir vorher Gedanken darüber machen, was da sozusagen mich erwartet, mir auch vielleicht mal einfach ein bisschen Wissen über diese App erarbeiten und nicht sofort jeden Trend mitmachen, der gerade im Netz gehypt wird. Vielleicht gilt da dann in unserer schnelllebigen kommunikativen Welt manchmal auch ein ganz wenig, die Regel weniger ist mehr. Oder in 3 Wochen bei Clubhouse dabei zu sein, reicht vielleicht dann auch noch aus.
Wie privat dürfen PolitikerInnen sein, wenn sie sich zum Beispiel bei der App Clubhouse äußern? Die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hat es eingeschätzt im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Dass Viren sich verändern, das ist ja klar. Und dass das neue Coronavirus das machen würde, ist also auch keine Überraschung demzufolge nach. Nur was diese Mutation dann macht, das kann man eben schlecht voraussagen. Die britische Variante soll viel ansteckender sein als das ursprüngliche Virus. Und dann gibt es ja noch 2 weitere Mutationen, über die wir schon einiges gehört haben, nämlich die südafrikanische und die brasilianische. Auch die sind bereits in Deutschland angekommen und nachgewiesen worden. Was wissen wir jetzt genau über diese Mutation? Das wollen wir klären im Update mit Marc Benecke, der ist Kriminalbiologe und Autor vom Buch Viren für Anfänger. Marc, über diese britische Variante weiß man ja mittlerweile, dass sie ansteckender ist. Ist das auch bei den anderen beiden Mutationen so?
Das ist nicht so genau bekannt. Es ist noch nicht mal bei der britischen so ganz genau bekannt, was genau passiert. Besonders was die Sterblichkeit angeht, dass sie ansteckender ist um 60-70%, das ist bekannt. Aber wie tödlich die sind, das weiß man nicht. Da gibt es echt zu wenige Daten, besonders auch aus den verschiedenen Altersgruppen. Also sogar die Briten sind da vorsichtig, aber immerhin sind sie uns voraus. Denn sie schlüsseln ja immer den gesamten Bausatz oder die gesamte Schrift der Viren auf, sodass also ziemlich bald wahrscheinlich ein bisschen besser verstanden wird, warum die überhaupt ansteckender sind und vielleicht auch, warum sie nicht unbedingt sehr viel tödlicher sind. Auch zur Tödlichkeit noch eine kleine Zusatzinfo. Mhm. Es hat sich gezeigt, dass Menschen aus sozioökonomisch schwachen Berufen, also Näherinnen zum Beispiel oder Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen, dass die deutlich häufiger, nämlich 4 bis 5 Mal häufiger zu den Toten gehören. Also auch da gibt es also auch noch so eine soziale Einflussnahme, die man auch noch mal rausrechnen muss.
Ist denn eigentlich bekannt, was jetzt diese 3 Mutationen, wenn wir mal die britische, südafrikanische, brasilianische jetzt eben nehmen, was die voneinander unterscheidet? Sind das so Mini-Sachen oder wie kann man das erklären? Mhm.
Ja, sind Minisachen, das kann man genauso sagen. Also an wenigen Stellen sind die verändert. Zum Beispiel, es geht ja da um diese Andockstelle, diese hervorstehende Kronenzacke, weswegen Corona auch Corona heißt, weil es auf Deutsch Krone heißt. Also diese Kronenzacke, die das Andocken an die menschlichen Zellen bewirkt. Und das sind zum Beispiel eine ganz kleine Ausstanzungen, sogenannte Deletionen, also Stücke der Erbsubstanz fehlen oder Veränderungen der Erbsubstanz fehlen. Und die beziehen sich zumindest bei der britischen Version darauf, dass eben jetzt diese Andockstelle besser funktioniert. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Es gibt in dem Erbbausatz des Coronavirus, was jetzt unsere aktuelle Erkrankung erzeugt, das besteht ja aus 30.000 Bausteinen. Jedes davon kann aber 4 Formen annehmen. Und deswegen gibt es auch schon über 300.000 Mutationen derzeit. Mhm. Also diese sind jetzt nur welche, die ausnahmsweise mal auffallen, weil sie ansteckender sind. Die sind übrigens nicht beim Durchlesen des gesamten Erbgutes aufgefallen in England, sondern dadurch, dass sie gesagt haben, hier stimmt irgendwas mit der PCR nicht, also mit der Vervielfältigungsreaktion. Und jetzt fängt Deutschland eben auch an, alles mal genau durchzulesen. Aber es sind totale winzige Kleinigkeiten, die sich da verändert haben. Also eine Handvoll sozusagen.
Ja. Was heißt das denn dann jetzt, wenn wir nochmal in Richtung Impfen denken und an die Impfstoffe? Also gegen diese britische Variante soll der Impfstoff von BioNTech und Pfizer wirken. Kann man das überhaupt so generell sagen? Gibt es da auch wieder Mini-Unterschiede?
Ja, sieht ganz gut aus. Also BioNTech hat 16 Leute, die geimpft waren, also vollgeimpft waren, mit der britischen Mutation infiziert. Die hat man künstlich hergestellt, also nicht das Originalvirus genommen. Und da hat das funktioniert. Also die sind dann nicht krank geworden. Und BioNTech hat auch noch 20 andere Mutationen schon getestet, die auch dann bei den Geimpften keine Erkrankung erzeugt haben. AstraZeneca, das ist eine ganz neue Meldung, die ich gerade gesehen habe, überarbeitet den Impfstoff jetzt tatsächlich nochmal, um ein bisschen breitere Wirkung zu erzeugen. Aber insgesamt sollte das gut klappen, weil das, was uns im Moment am meisten stört an den mutierten Viren, also an den paar von den 300.000 Mutationen, ist, dass die Andockstelle verändert wurde. Aber die Impfstoffe wirken alle genau gegen diese Andockstellen. Also die Chancen sind gut, dass die Impfstoffe entweder sehr schnell angepasst werden können oder jetzt von vornherein, wie bei BioNTech, erstmal funktionieren.
Marc, sag mir noch kurz zum Schluss. Du hast ja kurz vor Weihnachten gesagt, also das mit dieser Mutation aus Großbritannien ist für dich tatsächlich die schlechteste Nachricht des ganzen Jahres bezogen auf Deutschland. Bist du da immer noch so pessimistisch?
Ja, also mittlerweile würde ich sagen, dass es vielleicht sogar noch für viele andere Länder eine besonders schlechte Nachricht ist. Man sieht ja, dass die Fallzahlen nicht so schnell runtergehen, wie wir das gerne hätten. Und die meisten Kollegen und Kolleginnen, die direkt aus dem Fachbereich kommen, wünschen sich jetzt einen richtig europäischen Lockdown mal für 3 Wochen, wo absolute Ruhe herrscht und wo nur geimpft wird. Also so eine Art Impf-Lockdown. Und ich glaube, daran kann man schon sehen, wie ernst das wirklich ist. Also ich glaube, den Frühling, so wie wir uns den vorstellen, und den Frühsommer, den können wir wirklich vergessen.
Marc, vielen Dank fürs Erklären, für deine Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova. Wir haben darüber gesprochen, was man bisher über die Mutationen weiß, die unterschiedlichen von Corona und was das eben auch fürs Impfen bedeuten könnte.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Während der Pandemie und im Homeoffice entwickeln sich ja so seltsame Rituale. Bei euch vielleicht ja auch. Also bei mir ist jetzt freitags immer Bodenputztag. Ja, da wische ich die Bude. Davor war das jetzt kein fester Tag. Seit Monaten passiert das immer am Freitag. Okay, ich habe mich damit abgefunden. Ich hinterfrage das jetzt auch nicht näher. Halte aber an dieser Stelle fest, wer mehr zu Hause ist, macht natürlich auch mehr dreckig, ne? Oder man lässt irgendwie Sachen liegen, weil, hey, ich bin doch eh zu Hause, das kann ich doch auch noch in den nächsten Tagen irgendwie doch nicht. Und irgendwann müsst ihr dann aufräumen, weil es sonst einfach aussieht wie Sau. Dabei solltet und müsstet ihr deswegen gar kein schlechtes Gewissen haben, sagt unser Nova-Reporter Christian Schmidt. Es ist okay, wenn die Bude nicht perfekt ist.
Richtig. Aufräumen. Wenn man diese 2 Wörtchen bei Google eingibt, dann kommen 4,8 Millionen Treffer. 4,8 Millionen Mal haben sich Deutsche, Österreicher oder Schweizer vor einen Computer gesetzt und ins Internet reingeschrieben, wie ihre Gedanken zum richtigen Aufräumen sind. oder sich, so wie ich, die Frage gestellt, wie geht richtig aufräumen?
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel Struktur braucht.
Das Internet überschüttet mich mit Tipps. Erstaunlich viele Aufräumblogs kommen von resoluten Mama-Bloggerinnen. Googelt mal Fly Lady, die magische Küchenspüle, und ihr werdet einen Abend lang Spaß auf YouTube haben. Es gibt eine erstaunlich große Fangemeinde dieses Konzepts. Es gibt weltweite Selbsthilfegruppen wie bei Weight Watchers. Die Kernbotschaft: Wenn nur erst die Küchenspüle sauber ist, dann kommt die ganze Wohnung in Ordnung.
Lassen Sie die Spüle bis zum Rand mit heißem Wasser volllaufen und lassen das Ganze bis zu einer Stunde einwirken.
Die Küchenspüle ist die Seele des Hauses, lerne ich bei der Fly Lady. Hätte mir das jemand mal früher gesagt. Ich lade euch herzlich ein auf einen kleinen Rundgang. Ich bin, wie könnte es anders sein, an meiner Küchenspüle. Und wenn Fly Lady meine Küchenspüle sehen würde, dann würde Fly Lady, glaube ich, nachts kommen und mich langsam und qualvoll töten wollen. Bei mir ist das Problem, es ist zwar mehr oder weniger sauber, aber die Ordnung fehlt. Auf dem Küchenschrank hier zum Beispiel sind die Teller einfach wahllos gestapelt. Die Jacke von gestern, die hängt über dem Stuhl am Esstisch. Für eigentlich so den ganzen kleinen Scheiß habe ich mir mittlerweile so hübsche kleine Schränkchen angeschafft. Können wir mal zu einem gehen? Hier zum Beispiel. Völlig random. 10 Ladekabel. Und hier Schlüssel, von denen ich wirklich gar nicht weiß, wo die reinpassen. Und hier liegt so eine Sonnenfinsternisbrille. Das ist mein Level von Aufgeräumtheit. Aber ich werde jetzt den Teufel tun, für mich und euch nochmal die besten Aufräumtipps zusammenzufassen. Gibt's im Internet wirklich genug? Und außerdem, so ein bisschen Chaos in der Wohnung ist völlig okay, sagt die Organisationsberaterin Nadine Meyer. Und die muss es wissen, die hat bei Aufräumgöttin Marie Kondo gelernt. Unordnung ist in Ordnung.
Manche Leute fühlen sich ja auch wohl, wenn wirklich da mal ein bisschen was los ist und da, ne, überall auch was Tolles zu sehen ist. Also ich denke, man muss einfach darauf achten, dass die Dinge alles irgendwo Lieblingsteile sind oder mit denen man sich wirklich wohlfühlt. Also es gibt ja auch wirklich leidenschaftliche Sammler, die zu jedem einzelnen Stück irgendwie eine tolle Geschichte haben. Und dann ist das vielleicht deren genug.
Zu der Sonnenfinsternisbrille habe ich eine tolle Geschichte, würde jetzt allerdings zu weit führen an dieser Stelle. Aber klar, natürlich könnte ich es mir einfach machen und sagen, ja, das ist halt kreatives Chaos. Aber ganz ehrlich, manchmal nervt das Gerümpel halt schon, ne? Nur finde ich es dann echt schwer, den Arsch hochzukriegen, den Antrieb zu finden, Sachen aufzuräumen und auszumisten. Wem alle Motivationstipps aus Büchern und Internet da noch nicht weitergeholfen haben, für den hätte Nadine Meyer vielleicht noch was zieht, die ökonomische Komponente.
Wenn man irgendwie gerade ins Leben startet, ne, dann ist ja auch jeder Quadratmeter Miete auch wirklich teuer und hart verdientes Geld meistens, ne, wo man sagt, puh, mach dir mal bewusst, wie viel Quadratmeter du zustellst mit Dingen. Und dann frag dich lieber ganz genau, macht mir das gerade wirklich Freude und freue ich mich auch darauf, es zu benutzen? Wann habe ich das letzte Mal benutzt? Oder ist es eher so ein To-Do?
Ja, man merkt, wo Nadine ihre Ausbildung gemacht hat. Und schon laufe ich durch meine Wohnung und frage, wie Marie Kondo, überall, does it spark joy? Und ich berechne, dass die alten Klamottenkisten 2 Quadratmeter teuer bezahlte Wohnfläche wegnehmen, die man ja irgendwie besser nutzen könnte. Und dann sparken die plötzlich gar nicht mehr so viel Joy und man hat mehr Motivation, sie zur Altkleidersammlung zu bringen. Wohingegen meine Sonnenfinsternisbrille deutlich weniger Platz beansprucht. Die darf bleiben. Und wie gesagt, es gibt eine gute Geschichte dazu. Die erzähle ich vielleicht ein anderes Mal.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In der Clubhaussitzung, in der Bodo Ramelow die Kanzlerin als Merkelchen bezeichnet hat, über die haben wir ja eben schon mal kurz gesprochen. Und genau in dieser Sitzung war auch Philipp Amthor, sitzt ja für die CDU im Bundestag. Und zu später Stunde war das ein bisschen so wie in einer Bar, so leichte Baratmosphäre, weil Philipp Amthor hat in diesem Clubhausraum dann noch gesungen und er hat sich für das Pommernlied entschieden.
Bringen frohe Kunde, Geister ungesehen, reden von dem Lande meiner Heimat.
Das hat jetzt die Runde gemacht, dass Philipp Amthor das gesungen hat. Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff hat sich heute mit diesem Pommern-Lied beschäftigt. Was ist denn das für ein Lied?
Also ein ziemlich altes. Das ist von 1851 und das war früher halt die Landeshymne von dem Gebiet Pommern. Das ist halt früher eine große preußische Provinz gewesen. Pommern bezeichnet heute nämlich nicht mehr nur deutsches Gebiet. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs liegt der Großteil von Pommern, wie man es kannte, nämlich in Polen. Danzig gehört da zum Beispiel dazu. Heute ist das deutsche Gebiet ja, wie man vom Namen des Bundeslandes ja schon ahnt, Vorpommern. Mhm. Das Pommernlied ist aber als Art inoffizielle Hymne in vielen Teilen schon präsent geblieben, wird da immer noch gesungen. Aber der Begriff Pommern, der wird eben immer wieder auch von rechts instrumentalisiert. Also die NPD spricht zum Beispiel immer nur von Mecklenburg und Pommern statt von Vorpommern. Okay. Die wollen damit eben ausdrücken, dass sie das Existenzrecht Polens in deren heutigen Grenzen nicht anerkennen.
Also versuchen die mit dem Begriff Pommern Politik zu machen. Ist das Pommernlied denn inhaltlich problematisch?
Naja, eher nicht. Es ist so ein typisches Lied für eine Hymne einer Region, in dem es viel um Naturbeschreibungen und Heimatsehnsüchte geht. Also da wird hier von weißen Möwen gesprochen, wiegen sich in blauer Höhe, blaue Wälder krönen, weißer Dünen Sand. Also das ist aber halt von der Interpretation her insgesamt zumindest mal nach rechts offen, dieses Heimatverbundene. Es wird aber dort in Vorpommern von ganz unterschiedlichen Gruppen verwendet. Das hat mir Kathleen Butz erzählt. Sie arbeitet für die regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Mecklenburg-Vorpommern.
Also auch bei den vertriebenen Verbänden, also wird dieses Pommernlied zum Beispiel genannt. Aber auch hier auch wenn die Bundeswehr ihre Leute hier vereidigt, dann wird das Pommernlied angestimmt. Aber es wird halt auch benutzt, zum Beispiel, wenn die NPD eine Sitzung macht. Und dann singen die das Mecklenburglied und das Pommernlied.
Bei den vertriebenen Verbänden handelt es sich vor allem um Familien, die früher aus Hinterpommern gestammt haben, was heute ja eben Teil von Polen ist. Sie betont daher, dass das Lied an sich nicht problematisch ist, aber es wird halt gern instrumentalisiert.
Warum singt denn Philipp Amthor ausgerechnet dieses Lied?
Also der kommt halt aus Vorpommern, aus Torgelow im Kreis Vorpommern-Greifswald. Und da hat er 2014 als 21-jähriger Kreischef der Jungen Union auch schon vorgeschlagen, dass das Pommernlied von allen Schülern im Kreis erlernt werden soll. Also in dem Dokument damals stand auch, dass der Gebrauch der Bezeichnung Pommern eine unproblematische Selbstverständlichkeit sei. Das sieht halt nicht jeder so. Wobei Kathleen Butz betont, dass der Begriff dort in Vorpommern noch immer überall vorkommt.
Also das kann von ganz linken oder eher alternativen Unternehmen sein, die so Bio-Tees herstellen oder pommersche Höfe. Das können ja auch solche Sozialeinrichtungen sein, wie der pommersche Diakonieverein. Also der Begriff kann also total unproblematisch sein und kann tatsächlich aber auch von rechts benutzt werden. Und das stellen wir auch so fest.
Es gibt sogar wirklich auch Initiativen, die Pommern benutzen, gerade um zu zeigen, dass man grenzübergreifend denkt, wenn es zum Beispiel um deutsch-polnische Projekte geht. Also das sind ja auch positive Beispiele.
Hat Philipp Amthor denn gesagt, warum er persönlich diesen Bezug zum Pommernlied hat?
Also er hat jetzt nichts mehr direkt dazu gesagt, aber Kathleen Butz sagt, das Lied könne an der Stelle, wie an vielen anderen auch, eben so eine Art Sehnsucht nach Identität ausdrücken.
Na, man will auch wieder ein bisschen Heimatgefühl, Identität stiften. Auch so eine Region, die so ein bisschen abgehängt ist, kompensiert vielleicht auch ein bisschen was.
Das hat vermutlich auch mit der Vergangenheit des Bundeslands zu tun, denn in der DDR wurde Pommern komplett tabuisiert. Also das Pommernlied war verboten und die Gegend hieß einfach komplett Mecklenburg. Erst nach der Wende gab es dann eben Mecklenburg-Vorpommern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.